Und Chacolliot, der französische Oberrichter in Chandanagore, erzählt aus seinen Erlebnissen in Indien. Der Fakir Govinda ist gleich Swami, stellte den kleinen Kupferherd, solche sind in Indien in Gebrauch und dienen zum Verbrennen von Räucherwerk, in die Mitte der Terrasse und legte das Räucherwerk darauf. Dann nahm er seine gewöhnliche Stellung ein und begann seine Anrufung. Als er damit zu Ende war, verharrte er in seiner Stellung, die linke Hand auf dem Herzen, die rechte auf seinem Bambusstock mit den 7 Knoten gestützt. Ich dachte, er werde wie früher einmal in kataleptischen Schlaf verfallen, aber es war nicht der Fall. Von Zeit zu Zeit drückte er seine Hand an die Stirne. Plötzlich gab es mir einen Ruck. Eine phosphoreszierende Wolke schien sich inmitten des Zimmers gebildet zu haben und mit großer Schnelligkeit zuckten menschenähnliche Hände aus ihr hervor. In einigen Minuten wurden diese Hände weniger dampfähnlich und gewannen an Deutlichkeit. Manche waren leuchtend und durchscheinend, so dass man durch sie hindurch die Gegenstände sehen konnte. Andere wieder waren dicht und warfen Schatten wie gewöhnliche materielle Dinge. Ich zählte ihrer 16. Ich wollte den Fakir fragen, ob ich die Hände berühren könne. Da trennte sich eine von ihnen los und drückte meine ausgestreckten Finger. Sie war klein und weich wie die eines jungen Weibes. Derlei Erscheinungen dauerten fast 2 Stunden an. Eine Hand brach Blumen ab und warf sie mir zu. Eine andere fuhr mir übers Gesicht. Wieder andere schrieben Sätze, die einen Moment aufleuchteten und dann verschwanden an die Wand. Einige der Worte notierte ich schnell mit Bleistift, zum Beispiel Diyojava Pur Gatwa, Sanskrit, ich habe mich mit einem fluidischen Körper bekleidet. Einen Augenblick nach dem Verschwinden der Hände, während der Fakir seine Anrufungen eifrigst fortsetzte, bildete sich eine dunklere und dichtere Wolke neben dem kleinen Kohlenbecken, das Chacolliot nach dem Wunsche des Hindu stets mit Glut gefüllt erhalten hatte, und allmählich nahm diese Wolke menschliche Form an und erschien als das Schemen eines alten, opfernden Brahminen, der neben dem Becken kniete. Er hatte auf der Stirne, die dem Vishnu-Heiligen Zeichen, und um den Leib die dreifache Schnur der Priesterkaste, seine Hände hielt er vereinigt wie beim Opfern über dem Kopf und seine Lippen bewegten sich wie betend. In einem gegebenen Augenblick nahm er eine starke Prise des wohlriechenden Pulvers und warf sie auf die Glut, worauf alsbald dichter Rauch beide Räume erfüllte, nach dessen Verschwinden Chacolliot das Schemen 2 Schritte von sich sah, das ihm seine fleischlose Hand darbot, die Chacolliot grüßend in die seine faßte, und obwohl knöchern und hart, doch warm und lebendig fand. »Bist du wohl?« fragte er laut, »ein früherer Bewohner der Erde, und hatte kaum die Frage beendigt, Hals auf der Brust des Schemens wie ein Phosphorlicht das Wort Ja erschien und sogleich wieder verschwand. Und als Chacoliot weiterfragte, »Willst du mir kein Zeichen deines Vorüberganges hinterlassen?« zerriss der Geist seinen aus drei Baumwollen Schnüren gemachten Gürtel, gab ihm denselben und verschwand zu seinen Füßen. »Ich sehe einen Gott aus der Erde steigen«, ruft die Hexe zu Endor, als sie Samuels Geist, den sie beschworen hatte, in einem Mantel gehüllt aus dem Totenreich heraufsteigen sieht. Das magische Erlebnis, das die Unsterblichkeit verbürgt, ist das große Anliegen antiken Mysterienwesens. Wer darin einen Lichtblick empfangen hat, aus der Welt der ewigen Götter, der ist sich seiner höheren Bestimmung bewusst. Er hat Wunderdinge geschaut, die da hinweisen in eine Überwelt geheimnisvoller Jenseitskräfte. Nicht ein dunkles Fortexistieren nur im Schattenreich einer Unterwelt, sondern ein nicht zugrunde gehen können aus der Weihe einer Neugeburt, einem neuen Wert und Sinn des Lebens heraus. Das ist Unsterblichkeit. Die suchte man in den Mysterien. Sie ließen den Mysten vorwegnehmend etwas erleben von ihr. Sie gaben ihm die Wendung einer neuen Stellungnahme zum Leben, eine Umsinnung, eine Wandlung nach Inhalt und Form. Was er in den Mysterienfeiern geschaut von den Geheimnissen der Geister- und Götterwelt, gab ihm Kunde von den tief verborgenen Quellen eigenen Seelenlebens, enthüllte dem Geistesblick etwas von den Gütern der Ewigkeit. Von hier nahm er die Überzeugung mit, dass er berufen sei zum Leben jenseitiger Seligkeit. Wahrlich ein schönes Geheimnis verkünden die seligen Götter. Sterbliche nicht ist ein Fluch, sondern ein Segen der Tod, versichern die Schlussworte einer eleusinischen Grabschrift aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und Plato in seinem Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele schließt sich den Orphikern an, die da sagen, wer ungeweiht und ungeheiligt durch die Mysterien in die Unterwelt kommt, der wird im Schlamme liegen, der Gereinigte und Geweihte aber wird, wenn er dort angelangt, bei den Göttern wohnen. Gestillt ward in den Mysterien der Alten das Ungenügen an den abgegriffenen Werten öffentlicher Religionsbetätigung. Auch die Mysterien freilich sanken mit der Zeit zum gewöhnlichen Priestergeheimnis und Priesterbetrug hinab, auch sie verloren die lebendige Ursprünglichkeit, wurden ihrerseits zur statuarischen Religion, zu deren Heiligtümern schließlich alle ohne sonderliche Auswahl Zutritt hatten. Sie hörten auf, Erlebnis zu sein, wurden Überlieferung, Symbol, Sitte, Gepflogenheit. Aber aus ihrem Stimmungsgrunde ziehen christliche Glaubenshoffnung und christliches Unsterblichkeitserleben ihre beste Kraft.